Weltspiegel, Thema.
Gewaltsam sterilisiert. Familienpolitik auf Kosten der Armen.
Es war eine Anordnung des Gesundheitsministeriums. Deshalb waren die Krankenhäuser dazu verpflichtet, es durchzuführen. Also wurden alle Patientinnen, die herkamen, auch sterilisiert. Wir mussten eine monatliche Quote erfüllen, sonst hätte man uns gefeuert. Es war so extrem, dass sich sogar Krankenschwestern sterilisieren ließen, um die Quote zu schaffen.
Zwischen 1990 und 2000 wurden in Peru an die 300.000 Frauen und um die 20.000 Männer sterilisiert. Die meisten von ihnen sagen, dass sie vorher nicht gefragt worden sind. Die Zahlen sind geschätzt, denn die Geschichte wurde nie juristisch aufgearbeitet. Sie ist in Peru noch immer ein Tabuthema. Der ARD-Südamerika-Korrespondent Matthias Ebert hat trotzdem Frauen gefunden, die bereit waren, über die Erfahrungen von damals zu sprechen. Herr Ebert, wie ist das Ihnen gelungen?
Das Thema ist schon 20 Jahre alt und deswegen hatten die Frauen, die wir in den Anden getroffen haben, in dieser Zeit versucht und immer mehr verstärkt sich organisiert, sich zusammengeschlossen, eine Vereinigung gegründet der Opfer und über die kamen wir heran. Schwieriger war es dann wirklich in die Anden zu kommen, uns dort zu verabreden. Das ist eine sehr abgelegene Gegend, wo die Frauen mit wenig Mobilfunkabdeckung leben und wo es eben wirklich sehr schwierig ist, sich mit ihnen zu verabreden. Aber als wir dort waren, ging ist sehr gut, weil sie ein sehr, sehr großes Interesse haben über ihr Leid und auch das, was ihnen angetan wurde, zu reden. Sie wollen nicht mehr schweigen. Das haben wir ganz klar gespürt vor Ort.
War das denn schwierig für die, Ihnen als Europäer Ihre Geschichten zu erzählen?
Also ich dachte am Anfang, dass ich als Mann da Schwierigkeiten hätte, auf Frauen zu treffen, die ihre Geschichte mir erzählen wollen. Aber es war dann doch gar nicht so schwierig, wenn ich ehrlich bin. Sie hatten schon starkes Interesse, darüber zu reden, weil sie seit Jahren eben sich als marginalisiert empfinden. Und gerade ich als Europäer und meine Kollegen auch hatten das Gefühl, dass wir sozusagen für sie ein Sprachrohr sein könnten, dass sie uns als Hoffnung ansehen, weil in Peru selbst gar nicht viel passiert und nicht viel vorangeht.
Vielleicht muss man da dazu sagen, es ist ja eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich ein indigenes Volk in Peru. Das spielt sich ja auch eine Rolle, oder?
Ganz klar, die Frauen fühlen sich seit jeher benachteiligt, bevormundet oder auch abgeschnitten von nicht nur der Hauptstadt Lima und den Mitteln, auch weit weg von politischer Einflussnahme. Und da stellten die Zwangssterilisierung in den 90ern natürlich nochmal ein weiteres Mittel dar, mit dem sie sich noch mehr an den Rand gestellt und auch verachtet fühlten von der Elite in Peru.
Sie haben dann aus den Anden einen Beitrag mitgebracht für den ARD-Weltspiegel.
Feuer entfachen. So beginnt jeder Tag für Rute Zuniga. Während die 48-Jährige das Frühstück für ihren Mann, die Tochter und den Enkel macht, schmerzen ihre Knie, die Hüfte und der Rücken. Seit 20 Jahren schon, seit sie gegen ihren Willen sterilisiert wurde. Sie fesselten meine Arme ans Bett und auch meine Beine. Sie pressten meinen Kopf auf die Matratze und gaben mir die vorbereitete Betäubung per Infusion. Während sie auf mich einredeten, verlor ich etwas das Bewusstsein, aber nicht ganz. So spürte ich, wie sie nach der OP meine Wunde zunähten. Das tat sehr weh. Es war gängige Praxis vor 20 Jahren in den Anden Perus. Schon damals eine extrem arme Gegend, geprägt von der Landwirtschaft. Ruth kann seit der Zwangssterilisierung nicht mehr schmerzfrei auf dem Feld arbeiten. Ihrer Familie helfen geht nur selten. Ruths Schicksal kein Einzelfall. Bis zu 300.000 indigene Frauen wurden in Peru zwangssterilisiert. Ruth trifft sich mit Nachbarinnen, die sich trauen, darüber zu sprechen. Über den Druck der Ärzte vor dem Zwangseingriff. Die Ärzte sagten, du hast doch schon 4 Kinder, wie viele willst du denn noch? Lass dich sterilisieren. Sonst bist du nichts anderes als eine Hündin oder ein Schwein.
Also verglichen zu werden mit einer Hündin oder mit einem Schwein ist jetzt nicht gerade ein Satz, den ich mir wünschen würde, von einem Arzt zu hören. Wurden die Mediziner, die an dieser ganzen Geschichte beteiligt waren, eigentlich irgendwie zur Rechenschaft gezogen?
Nach unseren Recherchen leider nicht. Ein Arzt, der von vielen Frauen, die wir trafen, als der entscheidende Sterilisierer dargestellt wurde, der sie sterilisiert habe, der arbeitet noch immer im gleichen Gesundheitszentrum in der Nähe von Cusco, der Touristenhochburg in den Anden Perus. Er war nicht bereit, vor der Kamera zu reden. Auch eine schriftliche Anfrage hat er bislang nicht beantwortet, aber er ist weiterhin Teil des Gesundheitssystems. Und daran merkt man schon, dass da wirklich nicht viel passiert ist.
Ihre Hauptperson ist Ruth, eine indigene Frau, der selber das passiert ist, was sie jetzt anprangert. Wie schafft sie das? Sie hat ja eigentlich keine Vorbildung, sie hat keine politische Bildung. Wie schafft sie das, als Aktivistin tätig zu sein?
Das Ganze ist ein wenig Learning by Doing. Es kam ein bisschen Hilfe von Nichtregierungsorganisationen, aber mittlerweile, und das fand ich das Berührendste, hat sie sich irgendwo eingependelt in einem Kampf, den sie nicht aufgeben will. Sie ermutigt alle Frauen, immer weiter zu reden, ein schriftliches Zeugnis abzulegen. Und gleichzeitig ist sie aber auch selbst total labil und hat auch geweint vor unserer Kamera, weil sie mit ihrer Situation nicht klarkommt, Streit zu Hause hat mit ihrem Mann als Folge dessen, dass sie nicht arbeiten kann, dass sie nicht mehr so fit ist wie vor der Sterilisierung. Also das ist eine Frau, die zerrissen ist zwischen Kampf und eigenem Leid zu Hause.
Verantwortlich war damals der Präsident Fujimori. Er ist aber bislang nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Wird sich das irgendwann ändern? Gibt es eine juristische Aufarbeitung dieser Fälle?
Also an der Schuld Fujimoris oder an der Beteiligung an diesem Sterilisierungsplan auf Zwang gibt es eigentlich keinen Zweifel. Da hat er auch offen drüber gesprochen in der damaligen Zeit. Und es gibt jetzt erstmals Bestrebungen, wirklich juristisch gegen ihn vorzugehen. Frauen wie Ruth, die wir im Beitrag gesehen haben, haben schriftlich erklärt, was ihm widerfahren ist. Das Ganze liegt jetzt bei einem Anwalt in Lima und der bereitet eine Klage vor, die noch in diesem Jahr vorgelegt werden soll gegenüber Alberto Fujimori, der ja bereits in Haft war, in Hausarrest sitzt, wegen anderer Vergehen in der Zeit seiner autokratischen Herrschaft in Peru. Aber eben wegen der Zwangssterilisierung könnte es 2019 erstmals dazu kommen, dass er sich wirklich verantworten muss vor Gericht.
Wenn Sie sagen, Herr Ebert, dass Alberto Fujimori selber auch zugegeben hat, dass diese Kampagne stattgefunden hat auf seine Anordnung hin, wie hat er das denn begründet? Warum gab es diese Kampagne?
Also es ging damals in den 90ern vor allem darum, Peru aus der Armut zu heben. Aktuell hat das Land ein Wirtschaftswachstum, mehr als andere Länder. Aber damals ging es darum, die Armut zu bekämpfen. Das war zumindest die offizielle Devise. Aber man muss ganz klar sagen, dass nebendran eben auch wirklich eine diskriminierende, rassistische Komponente gegenüber den Indigenen da mit eine Rolle spielt. Und man einfach Menschen ihre Rechte nahm, über ihren Körper selbst zu entscheiden. Dazu kommt, es hätte andere Mittel gegeben, menschlichere Mittel, diese Menschen darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht nicht 8, sondern nur 4 Kinder haben sollten. Es sind die 90er, wir reden nicht über die 50er oder 40er Jahre, sodass es, glaube ich, die gewalttätigste, die brutalste Methode war, die er gewählt hat. Und genau das ist eigentlich auch der entscheidende Punkt.
Sagt Matthias Ebert, der ARD-Fernsehkorrespondent für Südamerika.
Weltspiegel, Kontext.
Die Weltbevölkerung wächst, nicht nur in Lateinamerika, sondern besonders stark auch in Indien. In absehbarer Zeit wird die größte Bevölkerungsgruppe der Welt nicht mehr aus Chinesen bestehen, sondern aus Indern. Die Regierung hat immer wieder Kampagnen gestartet, um das enorme Wachstum der Bevölkerung zu bremsen. Zum Beispiel, indem sie wirbt für kostenlose Sterilisation. Die ARD-Hörfunk-Korrespondentin Silke Dietrich war in einer Klinik, in der solche Operationen vorgenommen werden. Und zwar im Operationssaal. Frau Dietrich, das klingt kompliziert. War es schwierig, da reinzukommen?
Am Ende nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, da war ein Arzt, der ein bisschen selbstherrlich war und der unbedingt und große Lust darauf hatte, dass wir als Team überhaupt auch mit in die Klinik kommen und ihm dabei zugucken, wie schnell und behende und fantastisch er diese Sterilisationen vornehmen kann, auch wie steril dann da alles ist. Es kam sogar noch die Lokalpresse vorbei, die uns dann wiederum fotografiert hat. Und ich glaube, deswegen hatten wir auch direkt die Chance, sofort mit in den OP-Saal mit reinzukommen. Da war ich natürlich auch vermummt. Also ich hatte Handschuhe an und einen Mundschutz und so eine schöne OP-Haube. Und wir haben natürlich auch die Frauen vorher noch gefragt, ob wir damit rein können. Aber genau, dann standen wir dann quasi mittendrin dabei, als die Sterilisation dann da von Gange ging.
Jetzt sind Sie ja Journalistin und keine Ärztin. Wie war das so im OP? Kann man das aushalten?
Ich dachte erst auf jeden Fall, weil er das ja auch so, der Arzt das so dargestellt hatte, als wäre das ganz problemlos. Kleiner Schnitt, kurz Bauch aufblähen und dann kommt dann ja dieses kleine Röhrchen da rein. Und dann ehrlich gesagt, es war auch sehr stickig da drin. Und dann fingen die Frauen an zu stöhnen. Die hatten also keine Vollnarkose, sondern nur eine lokale. Und ich glaube, die hat im Zweifel nicht ganz ausgereicht. Und dann mit diesem Stöhnen und der Hitze und alles vereint und wie die dann da so lagen, da musste ich dann doch nach einer Viertelstunde aus dem OP-Saal raus. Ich konnte mir nicht sämtliche alle seiner Leistungen an dem Tag angucken, weil mir echt mulmig zumute wurde.
Ich finde, das merkt man auch in dem Radiobericht, den Sie dann darüber gemacht haben.
I used to do hundreds of cases in an hour.
Früher habe ich 100 Frauen in einer Stunde operiert, sagt Dr. Pant stolz, während er einer Patientin den Bauch aufschlitzt. Nur wenige Zentimeter, dann führt er eine Stablinse ein. Der Bauch wird währenddessen mit Kohlensäuregas aufgepumpt und die Eileiter mit einem Gummiband abgebunden. In nur 4 Minuten ist der Eingriff vorbei und die nächste Patientin wird in den OP geschoben. Manisha Patel liegt jetzt auf dem OP-Tisch. Sie ist 30 Jahre alt und hat bereits einen Jungen und ein Mädchen geboren. Die meisten Frauen aus meinem Dorf haben nur noch 2 Kinder und lassen sich danach sterilisieren. Sozialarbeiter von der Regierung hätten sie über den Eingriff informiert, aber sie nicht dazu gezwungen, erzählt sie. Rund 30 Euro bekommt Manisha von den Behörden dafür, dass sie sich sterilisieren lässt. 1 Monat kann sie davon ihre Familie ernähren. Manisha sagt, sie habe ein wenig Angst vor dem Eingriff, aber sie wisse, sie tue das Richtige. Ein für alle Mal soll es so sein. Der Arzt hier hat einen guten Ruf und sobald die OP vorbei ist, muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Unsere Bevölkerung steigt rasant. Alles kostet immer mehr Geld und damit meine beiden Kinder auch gut leben können, sollte ich nicht noch mehr bekommen.
Wenn man dieser Frau so zuhört, hat man das Gefühl, das ist eine sehr durchdachte Entscheidung und die wissen, was sie tun. Also da wird niemand überredet. Wie kommt das dazu? Warum hat sie diese Überzeugung, dass 2 Kinder genug sind?
Ich frage mich, ob sie da selber tatsächlich so von überzeugt ist. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile auf 1000 Menschen einen sozusagen Sozialarbeiter, der die Leute hier in Indien versucht und die Familien und Frauen natürlich vor allen Dingen versucht zu überzeugen, dass es besser ist, weniger Kinder zu haben. Und so wie sie mir das gesagt hat, so ganz geradeaus in den geraden Sätzen auch, das ist besser für mich und auch besser für die Kinder, klang das 1:1 so, wie ein Sozialarbeiter ihr das wahrscheinlich ein paar Wochen vorher genauso auch gesteckt hat. Aber genau das ist jetzt eine Kampagne, die hier in Indien gefahren wird, das positiv zu besetzen, ist es ja in der Tat auch. Also die versuchen dann zu sagen, je weniger Kinder du hast, umso weniger Mäuler im wahrsten Sinne des Wortes musst du dann stopfen. Und so langsam kommt das hier auf jeden Fall auch an. Also es hat sich auf jeden Fall, die Geburtenrate hat sich in den letzten 30, 40 Jahren halbiert. Wir sind jetzt so dabei, dass in Indien im Schnitt 2,3 Kinder geboren werden pro Frau.
Dennoch werde ich den Verdacht nicht los, dass das so ein bisschen was Bevormundendes hat. Und es ist ja auch nicht zufällig, dass es bestimmte Teile der Bevölkerung trifft, oder? Es wird ja nicht jeder überredet, sich gegen viele Kinder zu entscheiden, sondern besonders die, die schlecht gebildet sind und wenig Geld haben. Oder täusche ich mich da?
Das stimmt. Die anderen müsste man allerdings auch nicht überzeugen, weil in den reicheren Familien ist es sowieso eigentlich eher Usus, dass so 1 oder 2 Kinder, viel mehr nicht. Es gibt auch noch ein sehr großes Problem, seitdem viele Menschen versuchen hier, die Leute zu überzeugen, weniger Kinder zu bekommen. Weil ganz, ganz wichtig hier in Indien ist, dass man einen Sohn hat. Das heißt also, wenn die sowieso nur 1 oder 2 Kinder haben, hat hier unglaublich zugenommen, dass es hier Abtreibungen gibt. Und das vor allen Dingen dann eben an weiblichen Föten oder dass dann die Mädchen eventuell auch nicht mehr so gefördert werden. Also es gibt auch viele Beispiele davon, schreckliche, auf Dörfern, wo dann Mädchen, die kaum auf der Welt sind, entweder nichts zu essen bekommen, verbuddelt werden. Also hat das auch nicht nur positive Aspekte, dass man versucht, den Leuten hier zu sagen, ihr kommt besser über die Runden, sondern es ist auch so ein bisschen nach hinten losgegangen.
Es gab ja schon mal so eine Kampagne in den 70er Jahren und die war nicht ganz so positiv besetzt, wie man das heute versucht.
Überhaupt nicht. Es war ehrlich gesagt richtig gruselig. Auch da war schon klar, Indien ist ein Land, was demnächst total überbevölkert sein wird. Und die damalige Premierministerin Indira Gandhi, die wollte das unbedingt schnell lösen. Sie hat natürlich auch Druck bekommen von außen, von internationalen Geldgebern, die gesagt haben, euer Land wird so groß, das ist überhaupt nicht mehr zu managen, bald so viele Leute, wie ihr da habt. dann haben sie es am Anfang auch noch versucht, mit Preisen oder mit irgendwelchen schönen Geschenken die Leute davon zu überzeugen, vor allen Dingen Männer, weil der Eingriff natürlich einfacher ist, sich sterilisieren zu lassen. Das hat überhaupt nicht funktioniert und dann wurden die gezwungen. Und das war dann richtig heftig. Also es waren düstere Jahre hier. Allein in einem Jahr, im Jahr 1976, sind mehr als 6 Millionen Männer sterilisiert worden und davon waren kaum welche freiwillig. Die sind wirklich in Horden aus Dörfern, natürlich auch hauptsächlich die arme Bevölkerung, wie auf so Viehwagen dann geworfen worden. Einige von denen wussten, glaube ich, noch nicht mal genau, was ihnen da geschieht. Das ging auch nicht immer alles so reibungslos ab. Also viele sind dann tatsächlich zu Kastraten da geworden oder es sind noch andere Dinge, die sind dann bei den OPs gestorben, weil das einfach wie im Akkord war.
Ist da nicht ein fürchterliches Trauma von übrig in der Bevölkerung?
Das haben noch sehr viele, das sagen viele. Auf der anderen Seite ist Indien ja sehr jung. Also mehr als die Hälfte ist unter 25 Jahre alt. Die haben die Geschichte vielleicht nicht mehr so vor Augen, weil das ist, ich habe am Anfang auch gedacht, ob das der Grund sein könnte, warum es hier eigentlich fast nur Frauen sind, die sich sterilisieren lassen. Also in Indien von allen Sterilisationen, die jetzt im letzten Jahr stattgefunden haben, da waren es 98,6% die Frauen. Und ich glaube, das hat vielleicht was mit dem Trauma zu tun, aber es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass der Mann einfach Angst hat, dass ihm bei der OP was passieren könnte. Er ist meistens noch gerade in der ärmeren Bevölkerungsschicht derjenige, der die Brötchen verdient. Also soll der sich nicht unters Messer legen. Und es ist auch ein bisschen so die Einstellung. Also die Frau, die kann das ruhig machen, aber der Mann, vielleicht entscheidet er sich ja nochmal, irgendwie eine neue Familie zu gründen oder stirbt der Sohn, dann sucht er sich vielleicht eine neue Frau. Also das sieht keiner so richtig ein, glaube ich, von den Männern. Auch wenn da es jetzt mittlerweile Kampagnen gibt, zahlreich, aber die fruchten im Moment noch gar nicht.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass der Eingriff bei Männern eigentlich unkomplizierter ist als bei Frauen. Und Sie haben ihn ja in dieser Klinik, vor allen Dingen bei Frauen, mitbekommen, als Sie dort waren und haben auch den Arzt gesprochen, der diese Eingriffe vornimmt. Der klingt im Beitrag sehr überzeugt von dem, was er tut. Was ist das für eine Haltung, die man dann hat als Reporterin gegenüber so einem Arzt, der ja tausende Frauen daran hindert, weiter Kinder zu bekommen? Ist er wirklich überzeugt, weil er meint, er bekämpft die Armut im Land?
Ja, das ist er auf jeden Fall. Und er ging ja noch einen ganzen Schritt weiter. Er sagte, es sei eine göttliche Fügung und hat mit einem breiten Grinsen mir alles hochgerechnet, wie viele Sterilisationen er schon hatte. Und er meint, in seiner Rechnung hätte er es geschafft, dass 10 Millionen Kinder in Indien nicht geboren worden wären.
It's my destiny. The God wants me to do this.
Dass ich diesen Job mache, ist eine Fügung. Und in 36 Jahren ist keiner der über 350.000 Patienten nach meiner Behandlung gestorben.
I did not lose a single patient in my life.
Nun hat ja Bevölkerungspolitik und damit auch Armutsbekämpfung immer auch mit Bildungspolitik zu tun. Also das sagen alle Statistiken, je gebildeter vor allen Dingen die Frauen sind, desto weniger Kinder werden geboren. Gibt es auch in die Richtung Anstrengungen in Indien, jetzt jenseits von dieser Sterilisierungskampagne?
Um die Frauen zu bilden, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es wird relativ wenig insgesamt in Indien für Bildung ausgegeben. Sich da jetzt auf die Fahnen zu schreiben und zu sagen, wir bilden die Mütter aus in Lesen und Schreiben und darüber wird ihnen vielleicht auch mehr bewusst, wie wichtig Bildung ist und wie wichtig es auch sein könnte, eben nicht mehr so viele Kinder vielleicht in die Welt zu setzen oder die eigenen Kinder auch gut auszubilden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es eher nicht tief verstanden ist, weil die Frauen das so alles gar nicht begreifen, sondern es ist sehr oft, dass einfach irgendjemand von oben herab kommt, in diese Dörfer kommt, denen dann erzählt, was gut für sie ist. Und wenn irgendwann das ganze Dorf der Meinung ist und auch die Nachbarin und auch der Dorfvorsteher, dann wird das irgendwann zu einem Allgemeingut. Ob das dann eine tiefe innere Überzeugung auch durch Bildung der Frauen ist, das wage ich stark zu bezweifeln.
Das war Silke Dietrich, die ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Neu-Delhi.
Weltspiegel. User-Fragen.
Über Facebook haben uns verschiedene Fragen von Usern erreicht, zum Beispiel die hier. Ist es ein Unterschied, ob wie in Peru aus rassistischen Gründen sterilisiert wird oder wie in Indien, um was gegen die Überbevölkerung zu machen?
Also unterm Strich sind die Motivationen womöglich unterschiedlich, aber man muss festhalten, es wurden Menschen ihres Rechtes beraubt, mit ihrem Körper zu tun oder zu lassen, was sie möchten. Und dieses Menschenrechtsvergehen ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und in beiden Ländern wohl vergleichbar.
Wer Kinder nicht ernähren kann, sollte auch keine bekommen. Die Überbevölkerung ist ein großes Problem.
Gut, das ist die Sichtweise eines Westeuropäers, die ich ehrlich gesagt als sehr überheblich ansehe. Das könnten wir ja so weitermachen, wie wir das ehrlich gesagt haben, zu Kolonialzeiten, dass wir also die Bestimmer sind und darüber richten können, nur weil es uns besser geht, zu sagen, wer wie viele Kinder bekommen darf. Da würde ich jetzt absolut nicht dahinter stehen. Und es ist, glaube ich, auch in Indien eine freiwillige Leistung, die die Leute bringen. Es würde hier keiner sich mehr über die Arme stellen und sagen, ihr dürft keine Kinder mehr auf die Welt bringen.
Welche Einstellung haben die Männer in den betroffenen Regionen gegenüber den Frauen, die sterilisiert wurden?
Die Frauen klagen, dass ihre Ehen kaputt sind oder nicht mehr funktionieren seit dem Zwangseingriff. Sie können nicht mehr richtig auf dem Feld arbeiten. Das macht die Männer wütend. Es ist eine sehr machistische Gesellschaft, eine sehr traditionelle Gesellschaft in den Anden, wo der Mann eine traditionelle Rolle einnimmt. Und wenn die Frau nicht mehr wie gewohnt auf dem Acker arbeiten kann, dann führt das zu vielen Problemen in der Beziehung und zu viel Streit. Frauen wurden auch sitzen gelassen mit den Kindern. Die Männer haben sie verlassen. Es hieß dann, du nutzt ja nichts mehr, du taugst nichts mehr. Das sind ganz heftige Fälle, die wir erlebt haben und das ist schlimm.
Weltspiegel anders gesehen.
Inge Bell ist die stellvertretende Vorsitzende von Deutschlands größter Frauenrechtsorganisation, Terre des Femmes. Frau Bell, Bildung und Bevölkerungspolitik hängen unmittelbar miteinander zusammen. Gibt es Beispiele dafür, dass die Bevölkerung weniger geworden ist, weil mehr auf Bildung gesetzt wurde?
Ganz grundsätzlich ist Bildung immer der Schlüssel, um unkontrolliertes Bevölkerungswachstum in den Griff zu bekommen. Bildung ist Schlüssel Nummer eins und Schutz von Mädchen und Frauen gegen Gewalt an ihnen ist Schlüssel Nummer zwei. Weltweit kann man das gut beobachten in Ländern, wo eben ein explosives Bevölkerungswachstum da ist, dass immer dann, wenn Bildungsprojekte greifen, auch die Bevölkerung sich reduziert. Zum Beispiel haben wir ein ganz konkretes Beispiel aus Bangladesch. In Bangladesch war die Geburtenrate recht hoch. Da kamen 4,5 Kinder auf eine Frau. Mittlerweile ist es so, dass die Geburtenrate gesunken ist auf 2,2 Kinder pro Frau. Das ist gelungen, weil Mädchen zur Schule geschickt werden und die Familien dafür Anreize bekommen. Und immer wenn das gelingt, also wenn Mädchen einen höheren Bildungsstandard bekommen, dann sind sie auch viel weniger in Gefahr, zum Beispiel Opfer von sexualisierter Gewalt, von Vergewaltigung zu werden oder eben diesen traditionellen Vorstellungen zu unterliegen, dass eben eine Frau nur gemessen wird an ihrem Wert, wenn sie eben viele Kinder hat.
Terre des Femmes hat nach eigener Aussage einen feministischen Blick auf dieses ganze Thema und setzt darüber einen Oberbegriff, und zwar reproduktive Rechte. Was genau heißt das, Frau Bell?
Es heißt ganz offiziell, sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte sollen als Ziel einer menschenrechtsbasierten Politik gelten. Das hat 1994 die Weltbevölkerungskonferenz in Kairo so verabschiedet und dem folgen wir. Was heißt das konkret? Ich möchte nicht Opfer werden von weiblicher Genitalverstümmelung. Ich möchte, dass meine Sexualorgane intakt bleiben. Ich möchte, dass ich meine sexuelle Selbstbestimmung ausleben kann. Also völlig egal, ob ich jetzt homosexuell bin oder heterosexuell. Das darf niemanden interessieren, da darf mich niemand einschränken. Und ich möchte gerne selbst darüber bestimmen, wie ich mich fortpflanze. Das heißt, niemand darf mich zwangssterilisieren oder niemand soll mir einen Riegel vorschieben, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Abtreibung vorzunehmen oder sie eben bleiben zu lassen. Also hier geht es um Selbstbestimmung, was diese ganzen Tabuthemen angeht. Sex, Fortpflanzung und eben sexuelle Orientierung.
Nun haben wir hier im Weltspiegel-Podcast Beispiele gehört aus Peru und aus Indien, wo reproduktive Rechte mit Füßen getreten wurden. Das ist zum Glück schon ein bisschen her, war in den 70er und den 90er Jahren. Dokumentieren Sie denn bis heute Fälle von Zwangssterilisationen, Frau Bell, womöglich sogar in Europa?
Ja, absolut. Eingriffe in diese reproduktiven Rechte von Männern und Frauen, das sind ja Menschenrechtsverletzungen. Und darunter fallen Zwangssterilisationen, darunter fallen aber auch das Gegenteil, zum Beispiel Abtreibungen von nicht gewünschten Mädchen, von weiblichen Föten, wie wir es zum Beispiel in Indien ganz massiv haben. Weibliche Föten gelten nichts, auch in anderen stark patriarchal geprägten Kulturen gilt das so. Also das heißt, Abtreibung von weiblichen Föten ist ja auch ein Eingriff in die reproduktiven Rechte. Und aber auch das Gegenteil wiederum, nämlich das totale Abtreibungsverbot. Vor allem eben in Mittelamerika für unsere Vorstellungen unglaubliche rigide Maßnahmen. Zum Beispiel in El Salvador ist das totale Abtreibungsverbot gang und gäbe. Hier werden sogar Mädchen, die von dem eigenen Vater vergewaltigt wurden, also Inzest, diese Mädchen müssen diese Schwangerschaften austragen. Sie dürfen nicht abtreiben. Auch im Fall von Vergewaltigung darf nicht abgetrieben werden. Und wenn es zum Beispiel zu einer Früh- oder Fehlgeburt kommt oder eben zu einer Abtreibung, dann werden diese Mädchen und jungen Frauen verurteilt zu, im Falle von Abtreibung, bis zu 8 Jahren. Aber oft wird eben Abtreibung auch als Mord deklariert und dann müssen sie bis zu 40 Jahren ins Gefängnis. Und das wird auch umgesetzt.
Können Sie auch in Europa Fälle dokumentieren, wo das reproduktive Recht einer Frau oder eines Mannes nicht geachtet wird?
Ja, also was wir auch immer wieder in Ost- und Südosteuropa feststellen, das sind diese Maßnahmen gegenüber Minderheiten, zum Beispiel Roma. In vielen Ländern leben Roma auch tatsächlich in Slums oder in einer Art Ghetto, sind nicht alphabetisiert, haben eine hohe Geburtenrate und es passiert nicht selten, dass dann plötzlich Roma irgendwie vielleicht eine Fehlgeburt erleiden oder eine Frühgeburt und sie kommen dann in irgendeine ärztliche Versorgung. Das muss nicht unbedingt ein staatliches Krankenhaus sein, das kann auch irgendeine Privatklinik sein. Sie wachen dann aus einer Narkose wieder auf und sind sterilisiert.
Und wie steht es in Deutschland mit diesen Rechten? Immerhin dürfen die Frauen hier ja seit 100 Jahren dieses Jahr die Politik mitbestimmen, also wählen.
Nun, wir können uns die aktuelle Diskussion über den Paragraph 219a mal genauer angucken. Es ist ja tatsächlich immer noch so, dass also skandalöserweise Ärzte, Ärztinnen nicht auf ihren Websites informieren dürfen. Sie dürfen lediglich schreiben, dass Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird, aber jegliche Art von weiterführender Information zu den Methoden oder zu den Risiken, das wird ja bei uns als Werbung gewertet. Und das ist eine deutliche Einschränkung. Denn was wir von Terre des Femmes auch fordern und was auch weltweit gefordert wird, ist ja Information, Zugang zu Information über Familienplanung, über Sexualaufklärung, über Schwangerschaftsabbrüche. Also allein diese Information als Werbung zu werten, das ist ja wohl absurd, weil wenn Information gleich Werbung wäre, dann würden wir jetzt in einer Werbesendung sitzen. Lassen Sie mich einen kurzen Blick vielleicht werfen, mal in die USA, seitdem Donald Trump Präsident ist. Er hat nämlich gesagt, er fördert keine Institutionen mehr, die eben zum Beispiel in der dritten Welt Schwangerschaftsabbrüche anbieten oder darüber auch nur informieren. Das heißt, diese Gelder wurden gestrichen. Das ist die sogenannte Global Gag Rule, so heißt das im Fachjargon, die sehr verschärft wurde, was zum Beispiel jetzt in Kenia dazu führt, dass eben ganz viele Mädchen keinen Zugang mehr haben zur Sexualaufklärung und zu Familienplanung und verfallen dann eben wieder in diese noch immer ungebrochenen Bräuche und Traditionen, wonach es eben heißt, Wert der Frau wird an der Anzahl der Kinder gemessen und wupp, steigen schon wieder die Geburtenraten.
Bildung als Schlüssel zur Familienplanung. Inge Bell war das, die stellvertretende Vorsitzende von Terre des Femmes. Und das war der Weltspiegel-Podcast Gewaltsam sterilisiert, Familienpolitik auf Kosten der Armen. Die Redaktion hatte Stefan Rocker, am Mikrofon war Esther Saub.